Wir haben heute Abend ein hochinteressantes und auch ein sehr wichtiges Thema, wie Sie aus dem Programm wissen, lautet es: Der Leib Christi und die Engelwelt. Es gibt kaum einen Teil des Wortes Gottes, über den die Christenheit so wenig im Bilde ist, wie über das, was das Wort Gottes über die Engelwelt und überhaupt über die Geistes- oder Lichtwelt und die Finsterniswelt sagt. Das ist nämlich sehr viel. Unter anderem auch über das Innere dieser Erde. Weithin ist das alles in den Bereich der Mythologie gekippt. Und man wird heute ganz dumm angeguckt, wenn man da oder dort die uns umgebende Geisteswelt ernst nimmt. Oder womöglich sagt, dass die Schrift uns klar ausdrückt, dass dort viel mehr Wesen wohnen als hier auf Erden. Und dass die Geschehnisse jener Welt einen viel größeren Einfluss auf diese Erde haben, als wir ahnen. Und darum sollten wir informiert sein. Sonst geht es, wie in den kommenden Tagen oder Wochen, da wurde ich eingeladen zu einem Thema, das in der Evangelischen Akademie in Bad Herrenalb abgehalten wird. Das heißt Engel und Dämonen. Untertitel: Die Wiederkehr mythologischer Rede vom Bösen und Guten. Das ist eine mythologische Rede, Böses und Gutes. Die Theologie hat sie lange auf dem Müllplatz der Aufklärung begraben, die Engel und die Dämonen, und hat sie vergessen. Und nun wird also dann erklärt, dass neuerdings wieder mehr darüber gesprochen werde, weil New Age auch davon spricht, und deswegen muss also neu jetzt erarbeitet werden, dass das ja alles Mythologie wäre. So muss ich unterstellen, dass die Aussagen lauten werden. Und darum werden wir vielleicht heute Abend etwas anderes über dieses Thema hören, und darauf freuen wir uns. Wir wollen beten. Lieber Vater, du hast einmal gesagt, dass der seelische Mensch, der natürliche Mensch, nicht vernehmen kann, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Aber der geistliche Mensch, er beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemand beurteilt. Und wenig später sagst du, dass du uns den Denksinn Christi Jesu gegeben habest, mit dem wir kennen und erkennen, was dein Wort über diese großen Hintergründe unserer kleinen Erde sagt und in welchem Umfang die Heilsgeschichte alle diese unendlichen Räume mit einschließt. Und so lass uns auch heute Abend eine neue, eine erweiterte Perspektive gewinnen durch unseren teuren Bruder über dieses so wichtige Thema. Lenke ihn und uns in dem Reden und in dem Hören. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Wir hörten das Thema lautet: Der Leib Christi und die Engelwelt. Das hört sich so friedlich an. Da werden wir heute Abend mit schweren Geschützen antreten. Leider in einer Beziehung gegen die ganze gläubige Christenheit auf unserem Erdenrund. Da habe ich schon wieder mal was gesagt. Aber wir fangen ganz sachte an, indem wir die zwei Kapitel des Hebräerbriefes zu Rate ziehen und zwar einiges sagen lassen. Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage, also vor 2000 Jahren, zu uns geredet im Sohne. Geredet zu den Vätern, in den Propheten und jetzt im Sohne. Es ist zweierlei. Den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Eine wichtige Bemerkung. Unterwegs beachtet, durch den er auch, nicht wie die Elberfelder da flach übersetzt, sondern durch den er auch den Zeitplan gemacht hat, die Äonenreihen. Jesus Christus hatte nicht nur die Ehre, die Pläne Gottes für eine Schöpfung auszuführen, zu schaffen, sondern noch die Ehre, auch für den Ablauf der ganzen Welt- und Heilsgeschichte den Plan zu machen, die Zeitordnungen einzusetzen. Jetzt aber zu unserem Thema. Vers 4, indem er um so viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Ja, liebe Geschwister, im Psalm 82 lesen wir, dass er zu einer großen Reihe von himmlischen Majestäten vor seinem Thron gesagt hat, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Ja, und jetzt? Nur weiterlesen. Denn zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt und aus mir geboren. Hebräisch und Griechisch kennen zwischen Zeugung und Geburt keinen Unterschied. Wer gezeugt worden ist, wird auch geboren. Wer von Gott neu gezeugt ist, ist gleichzeitig aus Gott geboren. Wiedergeburt ist gleichzeitig Zeugung. Da ist also jede Schwangerschaftsunterbrechung unmöglich. Das ist nur im Fleisch möglich. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie lange dauert denn das heute Gottes? Wann fing das an? Ohne Anfang und ohne Ende. Vers 5, Ende. Und wiederum, ich will ihm zum Vater und er soll mir zum Sohne sein. Wenn er aber den Erstgeborenen wiederum in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Oh, schönes Programm. Wird das Programm eines Tages durchgeführt sein? Alle Engel, links oder rechts. Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten, nicht nur ihm dienen. Und in Bezug auf die Engel, zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu Feuerflammen. In Bezug auf den Sohn aber, dein Thron, o Gott. Wie nennt Gott der Vater seinen Sohn? Gott. Er ist Gott. Er ist von Gott, dem Vater, gezeugt und aus ihm geboren. Dann kann er selber auch nur was sein. Bitte, merken wir uns. Er ist nur der Sohn. Das ist der einzige Unterschied. Und so könnten wir weiterfahren. Und Vers 12. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln, die Himmel, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen. Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße? Zu welchem der Engel hat er das gesagt? Und jetzt das wichtige Wort. Sind sie, die Engel, nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienste um der Willen, welche die Rettung ererben sollen? Allzumal dienstbare Geister. Wir haben ja die Ordnungen gehört von Gott, Haupt Christi, Christus, der Leib des Christus, Israel als Nation und dann die Nationen und dann erst die Engel und dann das Material. Ich habe bewusst gesagt, ich füge da noch ein Wörtchen hinzu. Sind sie alle doch nur dienstbare Geister? Also, in einer Familie, in einem Wohnbetrieb, sind sie die Dienstboten. Und um der Untreue der ersten Menschen willen, hat Gott den Menschen hat er gesetzt zum Herrscher aller Schöpfungen, denn der Mensch war das letzte Geschöpf, zum Herrscher über alle Geschöpfe vorher, auch über die Engel, ja, den Dienstboten. Hat Gott den von ihm bestimmten Herrscher über alles. Alles hast du dem Menschen unter seine Füße gelegt. Alles, was existiert in der ganzen Schöpfung. Jetzt hat Gott den von ihm untreu gewordenen Herrscher unter die Herrschaft der Dienstboten gestellt. Aber zum Glück nur für kurze Zeit. Psalm 8 lesen wir das. Und jetzt erster Ansatz für einen nächsten Punkt. Und diese Dienstboten werden im Psalm 8, hast ihn, den Menschen, die ganze Menschheit, für kurze Zeit unter die Götter erniedrigt, steht da. Unter die Elohim. Was, Bruder Mul, Götter, gibt's doch nicht. Ja, das werden wir heute Abend gerade hören. Können wir uns alle schämen für die ganze Christenheit. Aber es kommt ein wunderbares Aber für die armen Dienstboten. Die werden einmal in der Herrlichkeit, wenn alles vollendet sein wird, immer noch Dienstboten sein und bleiben. Ganz wunderbar. Und dann wissen alle anderen, die mehr sind, ja, also bitte, in Gänsefüßchen, mehr sind als die Dienstboten, wissen die alle, dass geschrieben steht, nach dem Wohlgefallen Gottes, durch ein Wort Jesu, wer unter euch in den Himmel, in der Vollendung, der Erste sein will, der Geehrteste, der sei euer aller Diener. Der sei euer aller Diener. Also da werden diese Engel als Dienstboten die geehrtesten Geschöpfe sein. Ist unser Gott wieder mal ganz anders als wir? Hebräer 2. Denn, Vers 2, denn, wenn das durch Engel gegebene Wort fest war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, so. Worin bestand denn das durch Engel gegebene Wort? Die ganze Gesetzgebung vom Sinai. Wurde durchgeführt und kam zustande nur unter Genehmigung Gottes. Sie alle diese Satzungen der Unbarmherzigkeit, der Flüche und so weiter, der Forderungen und Androhungen waren Anträge heiliger Engel. Ich habe da schon kurz die letzten Stunden ausgesprochen. Bevor bei Stephanus die Steine fliegen, Apostelgeschichte 7. Lesen wir in Vers 52. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten zuvor verkündeten, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid. Und jetzt, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen und nicht beobachtet habt. Auf Anordnung von Engeln hin. Wieder eine weitere Folge der großen Tatsache, dass Gott den gefallenen Menschen, die gefallene Menschheit unter die Hoheit der Engel gestellt hat. Also jetzt haben sie mal Verfügungsrecht gehabt, mal speziell das von Gott auserwählte Volk Israel nach ihrer Weisheit, vermeintlichen Weisheit, mit dieser Gesetzgebung als unbarmherzige Zuchtrute dahin zu bringen, dass sie sich zu Gott wenden, in guter Meinung, aber auf Anordnung von Engeln hin. Galater aufschlagen.
3, 19.
Galater 3. Schreibt Paulus. Vers 17. Dies aber sage ich, einen früher von Gott bestätigten Bund mit Abraham, ohne Gesetz und ohne Bedingung, macht das 430 Jahre später, Achtung, entstandene Gesetz, nicht etwa von Gott verfügte Gesetz, entstandene Gesetz nicht ungültig. Also alle die Forderungen und Flüche des Gesetzes dürfen sich gar nicht melden, wenn es um die Gnadengaben und Verheißungen geht, die Gott dem Abraham, als er noch ein unbeschnittener Heide war, einfach geschenkt hat. Glauben und Gnade. Und sonst nichts. Und vor Gott gerechtfertigt. Da stand weiter hier: Denn wenn die Erbschaft ausgesetzt ist, so nicht mehr nach Verheißung. Wie stehen also Gesetz vom Sinai und Verheißungen Gottes zueinander? Wie stehen die zueinander? Genau entgegengesetzt. Wird es langsam klar? Jetzt kommt das Gewaltige. Jetzt kommt dann, folgt ein Wort, dessen Erklärung in den größten theologischen Bibliotheken nicht gefunden werden kann, so viel ich bezeugen kann und gehört habe. Nämlich: Dem Abraham aber hat Gott sie, die Erbschaft, ich bin dein Erbe, hat Gott zu Abraham gesagt, hat Gott sie durch Verheißung geschenkt. Geschenkt. Ein Geschenk mit Bedingungen ist kein Geschenk mehr. Fertig. Warum nun das Gesetz? Jetzt kommt das Wort. Warum nun das Gesetz? Es wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gegeben, gemacht war. Und der Same heißt Jesus Christus. Es heißt noch genauer im Griechischen, das Gesetz wurde der Übertretungen wegen nicht hinzugefügt, sondern dazwischen geschoben, nämlich zwischen die dem Abraham geschenkten Verheißungen und deren Erfüllung. Hat Gott gestattet, dass die Anträge der heiligen Engel, was dieses Gesetz betrifft, mal zustande kamen. Angeordnet durch Engel, ist Paulus gleicher Meinung wie Stephanus, zweiter Zeuge. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Mittlers. Gut, das verstehen wir noch, aber jetzt kommt das Wort. Ein Mittler aber ist nicht von einem, Gott aber ist einer. Jetzt bist du bitte, wer will hier erklären? 1. ist hier zu sagen, das deutsch gewählte Wort Mittler ist nicht schlecht, aber leider unzutreffend, nicht zutreffend, was das Griechische versteht. Wenn ich so rede, dann kann ich das nur mit Freude tun, weil ich alle Bibelstellen, wo das Wort Mesites vorkommt, beachten durfte. Und erst als alles mit einem gemeinsamen Nenner übereinstimmt, wusste ich, dieses griechische Wort muss übersetzt werden mit dem Wort, dem Begriff Abgeordneter. Zum Verständnis, angenommen, meine liebe Frau, hab gehört, leider sind die zwei lieben Brüder, die haben Streit miteinander. Und sagt zu mir, du, geh doch einmal zu denen, mit den beiden, und rede doch mit denen, dass die sich möglichst bald wieder finden und alles in Ordnung ist. Bin ich dann etwa der Abgeordnete meiner Frau? Jetzt dürft ihr herzlich lachen. Aber bin ich dann ein Mittler? Jawohl. Aber ja, kein Abgeordneter. Worin besteht das Wesen des Begriffes Abgeordneter?
Er ist gewählt von einer Vielheit.
Aha. Ein Abgeordneter, so sagt die Schrift an anderer Stelle, ist nicht von einem einzigen gesandt, sondern von einer Vielheit. Aha. Heißt bei euch in Deutschland, gibt es da nicht ein Abgeordnetenhaus? Gibt es das nicht? Habt ihr den Begriff nicht?
Bundestagsabgeordnete haben wir.
Also Bundestagsabgeordnete, was sind das für Männer? Sind das Privatleute, die einfach da privat beraten dann da an höchster Stelle? Oder vertreten die Interessen einer großen Menge von ganzen politischen Parteien? Ah, jetzt haben wir es. Und jetzt lesen wir hier, warum nun das Gesetz? Angeordnet durch Engel, erste gewaltige Aussage, aber jetzt, in der Hand eines Abgeordneten. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Also dieser Engel, der mit Mose redete bei der Gesetzgebung, der auch Gott genannt wird, war nicht wer? War nicht Gott. Ist Gott einer? Aber der Engel wird ein Abgeordneter genannt. Dann vertritt er die Interessen von vielen Engeln, nämlich genau von denen, die das Gesetz angeordnet haben. Also, ein erschaffenes, majestätisches, himmlisches Wesen. War von Gott geehrt, am Sinai, dem Mose, die Gesetzgebung zu übergeben. Und jetzt werden wir lernen, Achtung, dass Gott nicht nur seinen Namen Gott an Geschöpfe abgetreten hat, wo dann jeder als Gott antreten kann, in seinem Machtbereich im Weltall, oder über die 70 Nationen auf der Erde. Angeordnet durch Engel in der Hand eines Abgeordneten, dieser Engel. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem beauftragt. Gott aber ist einer. Also Gott lehnt glatt ab, 100%, dass dieses Gesetz von ihm stammt. Liebe Geschwister, wir haben ja die Tage gelernt, wenn wir so etwas nicht verstehen, oder unser Inneres noch sagt, das geht doch nicht möglich. Nein. Bitte langsam, bitte langsam. Es handelt sich hier für uns darum, wie Paulus schreibt, dass wir unseren Glauben dadurch unter Beweis stellen, dass wir Vernunftschlüsse zerstören, die gegen so etwas antreten, und dass jede Festung gegen irgendein Gotteswort wird flachgelegt, zerstört. Und so erweisen wir uns, wenn wir solchen Aussagen unser Herz öffnen und im Glauben essen, uns einverleiben, dann kann uns das niemand mehr nehmen. Und dann wird es da drin ganz still. Du wunderbarer Gott. Du wunderbarer Gott. Noch vielleicht zwei Worte aus dem Hebräerbrief, Kapitel 2. Wir sehen aber Jesum, der ein wenig unter die Engel erniedrigt worden ist. Achtung, du hast ihn, den Menschen, unter die Götter erniedrigt, heißt im Psalm 8. Unter die Götter, die Elohim, El ist Gott und Elohim Götter, erniedrigt. Und was lesen wir hier? Was waren das für Götter? Engel. Und da stellt sich der Herr Jesus, Sohn Gottes, Mensch geworden in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, auch unter diese Engel, die das Gesetz unter das Gesetz. Vom Weibe geboren, unter Gesetz gestellt. Wichtige Bemerkung. Deshalb konnte Jesus in seinem irdischen Leben nicht seinen Gedanken der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung und seines Vaters Raum geben, sondern er musste die harten Satzungen des Gesetzes, unter das er sich gestellt hat, musste er nach den harten Worten und Anordnungen und Warnungen und Aussprüchen von ins Feuer geworfen, Zähne knirschen und weiß was all, und wenn er Stricke genommen hat und die rausgetrieben hat, aus dem Tempel gejagt hat und so weiter, das ist nicht der wunderbare Sohn Gottes, sondern das ist der tiefst erniedrigte, vom Weibe geboren, unter Gesetz gestellte, freiwillig. Das hat Gott so genehmigt, der Sohn war einverstanden. Wenn Gott schon so ein unbarmherziges Gesetz genehmigt hat und auf Israel hat legen lassen, für bestimmte Zeit, dann könnte man ihm mal den Vorwurf machen, ja, du bist da schön in der Höhe, du bist da in Frieden und nein. Da hat er gesagt, da will ich die meiner Gerechtigkeit entsprechende Konsequenz ziehen und mich mal selber im Sohne unter dieses unheimliche Gesetz stellen. Deshalb verstehen wir, dass Jesus Worte aussprechen musste, Haltungen beziehen musste, handeln musste, nicht nach seinem Herzen, sondern weil er unter Gesetz war. So. Wir beachten kurz die Kategorien der Engel, wie sie in Epheser 6 beschrieben werden. Ist gut, wir haben es da gerade. Epheser 6. Dann wissen wir, warum wir eine ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen haben. Vers 10. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Fürstentümer. Sind das irdische Fürstentümer? Sie haben ja Fleisch und Blut. Erstens, Fürstentümer, wider die Gewalten, Exousias, Gewalten, alles unsichtbare Wesen, wider die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die Geistlichen der Bosheit in den Überhimmel. Gegen die ist unser Kampf. Wir sehen, das sind eine ganze Reihe von, jetzt, wir haben gelesen von, oder unser Thema, der Leib Christi und die Engelwelt. Ich habe begonnen mit der Bemerkung, das hört sich so lieblich an, nicht? Die lieben Engelein, nicht? Und jetzt kommt das große Geschütz, wird aufgefahren. Gibt es wirklich Götter oder gibt es keine Götter? Die ganze Christenheit hat die göttliche Wahrheit aufgelöst mit der selbstverständlichen Lehre, es gibt keine Götter. Nun, was sagt die Schrift? Ja, ich habe da noch weitere Etappen der Ordnungen der Engelwelt, aber wir bleiben jetzt bei diesem Thema. Und zwar 5. Mose 10, Vers 17 und 18. 5. Mose, Gott vor Josua. 5. Mose 10, und 18. Denn Jehova, euer Gott, er ist der Gott der Götter. Wer von uns will lesen, er ist der Gott der Götzenbilder. Wenn wir in unserer Bibel lesen von Göttern, dann lesen wir immer Götzenbilder und sind betrogen. Der Gott Israels ist der Höchste. Und dieser Höchste nennt sich hier, ich bin der Gott der Götter. Der Gott der Götter und der Herr der Herren, das verstehen wir, gell? Aber dass er zuerst einmal der Gott der Götter ist. Von jenen himmlischen Hoheiten, die er selber eines Tages zu Göttern erhoben, ernannt hat. Der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Gott. Josua 22, Josua 22, eine gewaltige Angelegenheit. Wir wissen, 2,5 Stämme waren östlich vom Jordan eingesetzt, also im heutigen Jordanien, und die anderen westlich vom Jordan. Und eines Tages haben die Östlichen am Jordan einen Riesenaltar erstellt. Und jetzt werden die Westlichen in Jerusalem eifersüchtig und sagen, was fällt euch ein? Nur in Jerusalem ein Altar. So. Und haben eine Abordnung zu den Östlichen gesandt. Wir überziehen euch mit Krieg und rotten euch aus, wenn der Altar nicht verschwindet. Deren Antwort war ganz wunderbar. Ich darf mit wenigen Worten darstellen. Wir taten diese Sache aus einer gewissen Sorge, dass eure Nachkommen einmal sagen könnten, was haben die da drüben im Ostjordanland überhaupt mit uns zu tun? Gott hat ja den Jordan, das tiefe Tal zwischen uns gemacht. Ihr gehört gar nicht zu uns. Und deshalb haben wir da unten einen Altar gebaut, groß von Ansehen, sagt die Bibel, damit er daran erinnert, dass wir Brüder sind und Altar am Jordan heißt, auch der Tod kann uns nicht trennen als Söhne Israels. So. Das war die Meinung und bei der Gelegenheit, bei dieser Beantwortung, lesen wir Vers 21. Und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse, das waren die östlichen, antworteten diese ab. Und sprachen zu den Häuptern der Tausende Israels. Der Gott der Götter, wiederholen, Jehova, der Gott der Götter, Jehova, er weiß es und Israel soll es wissen, wie es wirklich steht. Ja. Jehova, der Gott der Götter, Jehova, der Gott der Götter, wen rufen die an? Diese Östlichen. Haben die eine Erkenntnis vom Gott Israels, dass der wirklich der Höchste ist? Über allen von Gott eingesetzten Göttern? Was der Herr der Herren ist, verstehen wir. Ne? Der Fürst der Fürsten, alles klar. Das Lied der Lieder. Aber jetzt der Gott der Götter. Wer stellt diesen Namen für sich, für uns hin? Noch nicht genug? Psalm 136, Vers 2. Psalm 136, Vers 2. Mal sehen wir, ja. Preiset den Gott der Götter, denn seine Güte währt ewiglich. Preiset den Gott der Götzenbilder. Dürfen wir so lesen? Ich glaube, es wagt keiner mehr. Preiset den Gott der Götter. Preiset den Herrn der Herren. Ja, seht, die Sache stimmt. Die sitzt. Dann Psalm 135, Vers 5. Denn ich weiß, dass Jehova groß und unser Herr groß vor allen Göttern ist. Alles, was Jehova wohlgefällt, tut er in den Himmel und auf der Erde und in allen Meeren und in allen Tiefen. Wunderbar. Ein gewaltiges Wort. Und jetzt, weil wir bei den Psalmen sind, wir bleiben mal beim Gott der Götter.
138,1.
Bitte?
Psalm 138,1 steht auch nochmal.
Psalm 138, Vers 1. Preisen will ich dich mit meinem ganzen Herzen, will dich besingen vor den Göttern. Und jetzt, abgekürzte Sache mache ich, Daniel 11. Was das alles bedeuten wird im Ablauf der jetzt kommenden gewaltigen Ereignisse. Daniel 11. Vers 36. Jetzt hören wir gut, was da steht. Und der König, das ist schon der Antichrist hier, wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Jetzt haben wir was gehört. Gibt es Götter? Und was bringt der fertig? Der hat Raumfahrzeuge, von denen wir noch keine Ahnung haben. Aber die Steigbügeldienste wird von der Wissenschaft schon prächtig vorgeleistet. Und wird sich erheben und groß machen über jeden Gott, das geht noch, aber, und wieder den Gott der Götter, jetzt kommt der Höchste, weiß der, dass es Götter gibt und dass es einen einzig wahrhaftigen Gott der Götter gibt. Und wieder den Gott der Götter wird er erstaunliches Reden und Gelingen haben. Ich höre ihn schreien, das sind die Raumstationen, die gesetzt werden heute, nennt die Schrift schon längst, das sind Nester. Nester, die zwischen die Sterne gesetzt werden. Ja, unsere alte Bibel wusste schon alles, was jetzt kommt. Technisch und modern. Ich höre ihn schreien, schon hat er sich über alle Götter erhoben, im ganzen Weltraum, sollte es noch einen Gott geben, der melde sich jetzt. Erd und Himmel bleiben stumm. Dann wissen alle, also das ist doch der Richtige. Ist der Betrug dann sicher? Wird Gott kräftige Irrtümer setzen für die, die Jesus Christus ablehnen? So steht geschrieben. Liebe Geschwister, wir sind heute zeitlich schon viel weiter, als wir meinen. Lesen wir ein Wort von einem plötzlichen Verderben. Und was hat das plötzliche Verderben für eine Vorzeitart? Was ist vor dem plötzlichen Verderben? Wenn Sie die Welt sagen, Friede und Sicherheit, Ost und West, Frieden geschlossen und alle Völker und Nationen in Frieden, alles wunderbare soziale Paradies. So. Genau, wenn es soweit ist, plötzliches Verderben. Ich darf da nicht drauf eingehen, worin das besteht. Und wieder den Gott der Götter wird er erstaunliches Reden und Gelingen haben. Hat Paulus in dieser Hinsicht auch mal etwas gesagt? Gucken wir mal in einen der Thessalonischer Briefe. Da wollen wir auch mal richtig lesen. Entschuldigung. Ich habe da meine alte Bibel und die will nicht recht folgen beim Blättern, aber ich tue keine neue mehr zu. Und zwar, Zweiten Thessalonicher 2. Wir haben ja nicht nur eine Ahnung von dem, was da geschrieben steht. Ich lese aber jetzt nur mal Vers 3 und 4. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Liebe Geschwister, ich habe hier noch ein Dossier mit etwa 20 Blättern, was heute alles schon existiert. Also wirklich unglaublich. Wissen wir, dass in Frankreich eine verbreitete Kirche besteht, Kirche, die Satan-Kirche genannt wird, weil sie da überall den Satan anbeten. Und das ganze französische Fernseh-Equipement, also die das Fernsehen dirigieren, ist ja in der Hand dieser Leute. Das geht noch. Dann ist aber eine verbreitete, weltverbreitete Produktionsgesellschaft, die hat an all ihren Artikeln ganz kleine Zeichen und Speisen und Gebrauchsartikel, alles Mögliche. Und immer das Zeichen Satans drin. So. Die Masse der Franzosen weiß das nicht und schon geht das weltweit weiter. Dass Christus schon schon gekommen ist und anwesend ist, ist ganz selbstverständlich bei einer weiteren Gruppe und wird genau beschrieben Er wird sich jetzt dann zu seiner Zeit, wird nicht mehr lange warten müssen, als Christus offenbaren. Und ich sage, der Antichrist lebt schon. Der lebt schon. Und die alle unsere Speisedinge und Gebrauchsartikel sind ja alle schon mit den schwarz-weißen Strichlern registriert. Ja, wer und wo wird dann bestimmt, was jetzt so ein Schokoladestängel für schwarz-weiße Strichlein bekommt? Das ist eine Zentrale in den USA. Die bestimmt das alles. Das ist schon der Antichrist, der das macht. Ne? Und wenn dann links und rechts außen je zwei Strichlein weiter runtergehen, ja, und in der Mitte eines, ist schon Vorsorge getroffen, wenn wir weg sind, die Entrückung stattgefunden hat, dann kommt da sechs und da sechs und da sechs und dann ist nichts mehr zu machen. Genügt. Hier lesen. Welcher widersteht und sich selbst erhöht, was haben wir gelesen? Über jeden Gott. Sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt, was den Namen Gott trägt, also über alle Götter. So steht da. Da gibt es solche, die Götter genannt werden von Gott. Und über die hat er sich jetzt da hier Paulus die Bestätigung von dem, was wir in Daniel 11 gelesen haben. Dann beachten wir endlich Psalm 81. Psalm 81. Entschuldigung, kommt auch noch Psalm 82. Die Götterschaft Elohim steht in der Versammlung Els, Gottes. Wie wir im Buche Hiob lesen, als da die Söhne Gottes pflegten, vor Jehova zu treten. Von Zeit zu Zeit müssen die Herrschaften, diese Götter, vor dem Thron Gottes wieder antreten, Rechenschaft ablegen und neue Genehmigungen empfangen. Die Götterschaft steht in der Versammlung Gottes, des Höchsten. Inmitten dieser Götter richtet er. Ah. Und er macht ihnen den Vorwurf, wenn ihr in eurem Machtbereich, es sei im Himmel oder über die Erde, etwas zu entscheiden habt, dann richtet ihr euch nicht an die Ordnungen, die mir wohlgefallen würden, sondern dann schaut ihr die Person der Gesetzlosen an, das ist der Satan. Die gucken immer, was macht der Satan zu meiner Verfügung oder zu meinem Benehmen für eine Haltung, was nimmt er da ein? Deshalb hat Gott sie jetzt vor Gericht gestellt, und sagt ihnen, schaffet Recht dem Geringen und der Weise und dem Elenden und so weiter. Gott wendet sich ab in Vers 5 und spricht für sich. Sie wissen nichts und verstehen nichts. Was sind das für Wesen? Die Gott zu Göttern erhoben hat. Entschuldigung. Von was wissen die nichts und verstehen die nichts? von Liebe und Barmherzigkeit haben die keine Ahnung. Sie wissen nichts und verstehen nichts. 1. Korinther 13. Und wenn ich mit Sprachen der Engel rede, Jesus Christus, kann er das? Und alles dahingebe oder kann, alle Geheimnisse weiß, nicht wüsste, weiß, er weiß alles, alles. Aber hätte nicht Liebe, wie viel wäre ich dann wert?
Nicht.
Und zweitens, wenn ich mich selber opferte, dahingebe und alles preisgebe, für alle, aber es wäre nicht aus Liebe geschehen, es wäre denen was nütze? Wieder nichts nütze. Verstehen wir? Nichts wissen. Ne? Wo die Liebe fehlt, ne? Nützt alles nichts. Das Beste tun und lassen ist nichts wert. Das Wunderbarste. Alle Geheimnisse wissen, alle Sprachen können, alles nichts. Also, sie wissen nichts und verstehen nichts. Von Liebe und Barmherzigkeit. Und jetzt sagt ihnen Gott, repetiert Gott an dieser Stelle in Vers 6, Elberfelder, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Ah. Das heißt, er erinnert sie, ich habe euch doch selber zu Göttern die Ehre gegeben und zu Söhnen des Höchsten erklärt, aber alles erschaffene Wesen. Der einzige Gezeugte heißt Jesus Christus. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. So, soweit. Und jetzt schnell ein Blick in Psalm vorher, Psalm 81, Vers 9. Es soll kein fremder Gott, da steht das Wort El, Gott. Es soll kein fremder Gott unter dir sein. Und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott, der des Auslandes, der Nationen. Denn Gott hat den 70 Nationen auf unserer Erde 70 solcher Götter zugeteilt. Kennen wir einen, welchen er dem Völklein Israel zugeteilt hat? Wie heißt er? Was heißt denn Michael? Mikael. Wer ist wie Gott? Da gibt es im Buch der Offenbarung einen herrlichen Engel, der sieht ganz aus wie der Herr Jesus. Und weil der ganz aussieht wie der Herr Jesus, fällt der greise Apostel Johannes, Offenbarung 21 und 22, zweimal zu Füßen dieses Engels und will den anbeten. So gewaltig sind diese Gegebenheiten. Dazu haben wir Psalm 135 schon angesehen, Hartmut?
Nein.
Psalm 135 und 136 haben uns da noch etwas zu sagen. 135. Ah doch, das haben wir schon. Ja. Genügt. Und die gewaltigen Dinge. Und jetzt ein Blick ins tausendjährige Reich. Weil die leider, die 12 Apostel in Jerusalem, nach Pfingsten und die Tausende von Christusgläubigen Juden Es sind Zehntausende, lesen wir. Christusgläubige Juden. Und als Paulus zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, sich bei Jakobus meldet, sagt Jakobus, oh, wir hören von dir, dass du unter den Nationen wieder Mose und das Gesetz redest, gell? Das ist doch nicht so. Wir schlagen dir vor, mach das so. Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind Eiferer für das Gesetz. Dabei hat Gott den gleichen Preis zur Erlösung bezahlt, den er das Lösegeld ausbezahlt hat auf die Feindseite, erlöst vom Satan und dem Tode, hat er auch den heiligen Engeln ausbezahlt. Denn Golgatha bedeutet des Gesetzes Ende. Wie der Hebräerbrief schreibt, das Gesetz ist veraltet und zu dem Ende der Abschaffung nahe gekommen. So. Und da nun diese christusgläubigen Juden in Jerusalem unter der Führung der Zwölf Eiferer für das Gesetz sein wollten und waren und sich noch brüsten, vor Gott eine Katastrophe. Das ganze Lösegeld und die Befreiung vom Gesetz, denn Gott hat uns, Christus hat uns nicht nur erlöst vom Fluch des Gesetzes, sondern auch, Galater so und so, vom Gesetz selber erlöst. Wir sind vollständig frei, das Gesetz hat uns aber auch kein Jota mehr zu sagen. Nachdem wir aber dem Gesetz gestorben sind, das für uns nicht mehr existiert, und wir für das Gesetz nicht mehr existieren, kommt der Geist Gottes und sagt uns, jetzt könnt ihr durch den Geist, der euch gegeben ist, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, keines Menschenherz gekommen ist, der alle Dinge erforscht, auch die Tiefen der Gottheit erforscht, könnt ihr noch einmal beginnen, jetzt das Alte Testament von 1. Mose 1, Vers 1 zu lesen, bis am Schluss Malachi zuletzt, das ganze Neue Testament. Und jetzt wird vor unseren Augen in den Händen unseres geschenkten Glaubens und des Heiligen Geistes verwandelt sich das Gesetz mit den tötenden Buchstaben zum Gesetz des Geistes des Lebens in Christo Jesu, bitte. Oh, na, jetzt könnten wir eine Konferenz anfangen, mal das probieren, ob das so steht. Haben wir etwas gehört von Eliezer und Rebekka und Abraham und Isaac? Hat das uns etwas zu sagen gehabt? Ich hoffe ein wenig. Also. Ich bin froh, dass Bruder Meier hier sitzt. Und wer nicht? Aber niemand so. Wer hätte mich schon lang gestupft? So. Aber keine Angst, noch 10 Minuten Geduld. Es kommt etwas ganz Gewaltiges.
Ich gucke auf die Uhr.
Ja. Ja, jetzt Achtung, liebe Geschwister, wisst ihr Bescheid, jetzt das Gesetz zur Freiheit geworden für uns, zur Verheißung. Wenn ich ihn um 10 Minuten bitte, was hat er dann zu tun? Dann hat er mir 20.
Um der Liebe willen bleibst du bei 10.
Schön. Gewaltig. Was hat sich die Christenheit, seit sie entstand, bitte? Also, oh, ich muss die Worte nur noch anführen. Da schreibt Paulus in dieser Frage, jawohl, wir wissen, dass es nur einen Gott gibt, wahrhaftig. Aber, da steht in 1. Korinther 8, Vers so und so, aber dieser eine Gott hat Engelfürsten zu Göttern erhoben. Da es allerdings viele sogenannte Götter und Kyriei, Theoi und Kyriei, Götter und Herren gibt, so haben wir es doch nur noch zu tun mit dem einen Gott, dem Vater, und dem einen Sohn, Jesus Christus. Das heißt also, uns Gläubige in Christo hat Gott herausgerissen aus dieser Verhaftung dieser Götter und uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, Paulus. Da es allerdings viele Götter gibt im Himmel und auf der Erde, ja, gibt es auf der Erde solche, die Götter genannt wurden. Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Ist Mose auch ein Gott? Bitte? Und Aaron ist ein Prophet. Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht und er ist ein Prophet. Und dann hat Mose auf der Wüstenwanderung, auf den Rat seines Schwiegervaters Jethro, 70 Älteste eingesetzt, damit sie das Volk richten. Und diese Schrift nennt diese 70 ältesten Richter in Israel Elohim, Götter. Aha. Mose wird Gott genannt, von Gott. Und diese 70 Richter, warum die 70 Richter auf der Erde werden Götter genannt? Weil die 70 Männer aus Israel Schattenrisse sind von den 70 Göttern, die über die 70 Nationen auf der Erde von Gott eingesetzt sind. Gab es einen Engelfürsten von Medien und Persien? War der Gott von Medien und Persien? Gab es einen Engelfürsten von Griechenland? Bitte, ja, wenn ich die Frage stelle, ist nicht schwer mit Ja zu antworten. Und wie stehen die beiden Engel zueinander? Der Engelfürst von Griechenland mit seinen Heeren ist es, der da oben den Engelfürst von Medien Persien überrannt hat. Dann konnte sein Schatten Alexander der Große da unten nur noch über die Erde huschen als Schatten dieses Geschehens. Der Entscheid war da oben schon gefallen. Deshalb das Menschen Unmögliche, dass ein Mensch wie Alexander der Große unbekannt aufstehend, so, in einer Etappe die ganze Perserflotte im Mittelmeer zerstört und bis nördlich von Israel rennt, nach Ägypten hinunter, Ägypten unterwirft, wieder hinauf und in einem Zug ganz Medien, Persien bis an den Indus einkassiert und überall Städte gebaut hat. Alexandrin. Und starb mit 33 Jahren in Babel. Alexander der Große. So. Vorbild für das letzte Geschehen hier. Aber worin unterscheidet sich, oder? Ja, ist das Wesen des Christentums gegen allen gewaltigen Religionen? Buddhismus und Hinduismus und so weiter und heißen und Mohammed und Mohammedaner. Bitte, sind diese Völker seit fast zum Teil Jahrtausenden ihren Göttern treu geblieben bis heute? Antwort, ja. Sind die bereit, jedes Opfer zu bringen? Ist ein Mohammedaner bereit, sofort sich zermetzeln zu lassen? Sofort. Die sind zu allem bereit. Und wir? Gar nicht. Aha. Also da liegt der Unterschied nicht, wo das Christentum weit aufleuchtet. Außer wenigen Ausnahmen. Leider wenige Ausnahmen. Aber bitte jetzt. Jetzt verstehen wir, weil Gott alle, über alle 70 Nationen auf der Erde einen dieser Engelfürsten als verantwortlichen Chef gestellt hat, Michael verantwortlich für Israel. der Engelfürst von Medien Persien über dieses Weltreich, der Engelfürst von Griechenland über Griechenland. So. Und jetzt kämpfen, ja. Nur, jetzt sind die zwei Feinde, der Engelfürst von Medien, Persien, der gegen Griechenland so steht, der Engelfürst von Griechenland, die sind eins geworden. Als Gott den Sonderboten Gabriel, der vor Gott steht, der Gabriel wird Engel des Herrn genannt, nicht der Herr, der Herr Jesus ist nie ein Engel, bitte. Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, hat er gesagt, zu welchem? Zu keinem einzigen. Jesus war nie ein Engel, bitte merken wir uns. Engel des Herrn ist immer ein, zum Beispiel Gabriel, Michael sind Engel des Herrn. Also, Gott sendet den Gabriel von seinem Thron zu Daniel, der jetzt in persisch-medischer Gefangenschaft noch ist. Und was geschieht? Da weiß der Engelfürst vom Medien Persien, wenn Gott zu dem Juden Daniel seinen Sonderboten sendet, das bedeutet für uns Meder, für mich, Gott der Meder und Perser, und meine nicht Gutes. Und bringt es fertig mit seinen Heeren, den Sonderboten Gottes, Gabriel, dass der nicht durchkommt. Wie lange? 3 Wochen lang. Auswirkung bei Daniel, der wird krank und weiß nicht, warum es ihm übel ist und seine Geschäfte nicht mehr verrichten kann. Endlich erscheint ihm Gabriel und der sagt, entschuldige meine Verspätung, ich wurde sofort abgesandt da oben, als du begonnen hast zu beten, aber da trat der Engelfürst von Medien, Persien, mir entgegen, 3 Wochen lang. Wissen wir jetzt, warum es dem Daniel 3 Wochen lang übel war? Ja. Und sagt, ja, dieser Engelfürst trat mir entgegen und nur weil Michael, der für euer Volk steht, mir zu Hilfe kam mit seinen Heeren, kam ich durch. Und ich sage dir gleich noch, wenn ich zurückkehre, wird mir der Engelfürst von Griechenland entgegentreten und mich nicht durchlassen wollen. Und wieder nur, Michael unterstützt mich, dass ich überhaupt wieder zurückkomme zum Throne Gottes. Sind das Dinge, die kein Auge gesehen hat, keines Menschen Herz gekommen sind? Wo allein finden wir solche Dinge? In unserer Bibel, in unserem Wort der Gottes. Und nun, diese Götter über diese Nationen haben das, was der höchste Gott mit Israel angeordnet hat, nachgemacht. Hat Israel einen Mose berufen? Ja. Hat einen Mose berufen? Ihm den Auftrag gegeben, ihm ein Heiligtum zu bauen, dann später dem Salomo einen wunderbaren Tempel zu bauen, so, mit allen Einrichtungen. Nicht, so. Wer hat das in Israel angeordnet? Jetzt müssen wir wieder hören, am Berge Sinai ein Engel, es war Michael. Michael wird der Gott Israels genannt. Michael, wer ist wie Gott? Und so haben diese Götter, die über die 70 Nationen gestellt waren, haben ihre Männer gewählt. Ist nicht erstaunlich, wie heißt dann der Gott Mohammeds? Wie heißt er? Ja, gibt es einen Gottesnamen in Israel, der heißt Eloah. Den kann man lesen als Allah, wenn man wollen. Wer sind denn diese Vertreter? Also die Religion des Mohammed angenommen haben, das sind die Söhne Ismaels, die Araber. So. Und dieser Allah ist kein Hirngespinst oder ein dummes Zeug, wie wir Christen blöderweise, unkundigerweise zu sagen pflegen, sondern dieser Allah ist einer der Götter, ein Gott. Ahoi, ist das etwas? Deshalb die Kraft, die in dieser Religion liegt, mit einem Wort. Alle diese verschiedenen Religionen, die sich dann vereinigt haben oder bekämpft haben, sind alles Anordnungen von erschaffenen Herrlichkeitswesen. Bilden einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Aber jetzt wissen wir etwas. Jetzt wissen wir den Unterschied. Heute ist die sogenannte Ökumene daran, den Glauben, die Hoffnung und der Liebe der Verkündigung Gottes des Höchsten durch Jesus Christus herabzunivellieren auf die Dispositionen der Götter. Ist das ein Unterschied? Wir haben den Glauben und die Hoffnung und die Liebe des Gottes der Götter. Und die übrigen Religionen haben die Verfügungen der Götter, erschaffener Wesen. Ist das ein Unterschied? Aha. So, jetzt. So. Ganz kurz. Ich glaube, unser Bruder am Tisch, der hat da, habe ich etwas gehört. Und das ist jetzt noch Abschluss. Und wie stehen wir jetzt da gegenüber diesen unsichtbaren Vorgängen und Gewalten? Wunderbar. Wir sind ein Theatron. Das steht im Griechischen. Übersetzt ein Schauspiel. Wir sind ein Theatron. Und zwar, wie geht es weiter? Im ganzen Kosmos, sowohl vor Engeln als Menschen. So. Wir sind in einem Theater, in einem Opernhaus. Da ist die Bühne, da sind die Schauspieler. Dann gibt es ein Parterre, da unten, Zuschauerraum. Und dann gibt es einen ersten Rang, einen zweiten Rang und meistens noch einen dritten Rang. Schreibt Paulus etwas von einem dritten Himmel? Ja, dann gibt es auch einen zweiten und einen ersten. Wo hat Gott uns hingestellt?
Die Bühne.
Als Schauspieler? Auf die Bühne. Was soll denn ein Schauspieler auf der Bühne? Sollte er sich groß machen davon? Oder soll er jemand anders darstellen? Liebe Geschwister, die von uns verachteten Schauspieler, die spielen ihre Rolle alle besser als wir Frommen. Wen sollten denn wir darstellen? Jesus Christus. Die studieren, wie hat sich Wallenstein gekleidet, wie hat er sich benommen und was hat er disponiert und wo ist seine Haltung und alles. Nicht? Und man könnte im Theater meinen, das ist der Wallenstein und so weiter. Und wenn die beachten uns, die Ungläubigen um uns, aha, haben die immer den Eindruck, der Herr Jesus sei bei ihnen. Aha, aha. Halleluja, trotzdem Amen.
Wenn man diese Ausführungen hört, dann kann man entgegnet bekommen, ja, hat denn der Höchste das Gesetz dann gar nicht gewollt? Dazu ist zu sagen, die Engel haben es ihm ohne Zweifel vorlegen müssen, bevor sie es durch einen Abgeordneten auf dem Berg Horeb haben an Mose übergeben dürfen. Und er hat es wohl genehmigt. Genehmigt, nicht aus seinem Herzen. Und er hat dazu gleich etwas gesagt. In seinem Inneren hat er gesagt, ich schließe sie alle in den Unglauben ein, die ganze Menschheit durch dieses Gesetz, auf dass ich mich aller erbarme. Und außerdem hat er den Engeln laut gesagt, aber eines sage ich euch, ich erbarme mich, wessen ich mich erbarmen will. Ich habe ein Vetorecht über euer ganzes Gesetz.
Und ich begnadige, wen ich begnadigen will, trotz eurem Gesetz.
Ja.